Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Wie hat der Mercedes-Chef noch so schön gesagt? Ja, wir haben die Investments in die Elektromobilität verschlafen. Wenn du oder ich zu meinem Kunden sagen würden, wir haben verschlafen, ja, die würden sagen, ja, Prost Mahlzeit, du kannst gerne weiterschlafen, aber wir gehen jetzt zu einem anderen. Ich würde immer für Stabilität sorgen. In der Krise immer gucken, wo sind die Anker, die stabilitätstragenden Säulen? Also wo sind gewinnbringende Aufgaben? Aber das, was wir beeinflussen können, das können wir mittels Ownership, weil wir wirklich alles dran setzen, geben wir unsere 100% und das wollen wir erreichen. Also wie können wir die internen Faktoren so drehen? Das ist eine Entscheidung.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, was sind die 7 Pfade zu guten Entscheidungen? Für dieses Gespräch habe ich die Managementberaterin und Herausgeberin Dr. Johanna Dahm eingeladen. Zu ihrem Buch, die 7 Pfade zu guten Entscheidungen, das Praxisbuch für mehr Klarheit in einer komplexen Welt, was im Gabal Verlag erscheint. Entscheiden ist Handeln trotz Zweifel und Angst. Zitat Johanna Dahm. Jeder kann entscheiden, doch nicht jeder will entscheiden. Das ist verständlich und es ist auch wirklich nicht einfach. Wissen Sie warum? Weil Sie das Gefühl haben, es ohnehin niemandem recht machen und folglich nur falsche Entscheidungen treffen zu können. Aber was ist denn wirklich richtig? Wenn Sie alle befragt, und dann zwar Meinungen, aber keine Antwort auf Ihre Frage erhalten haben. Oder wenn Sie ChatGPT zu Rate ziehen, sich auf dessen Antworten verlassen, obwohl jemand behauptet, die KI mache nur Fehler. Falls Sie aus dieser Entscheidungsunsicherheit herauskommen wollen, ist dieses hybride Buch genau das Richtige für Sie. Johanna Dahm möchte Ihnen zeigen, dass Entscheidungen keine Last sind, sondern etwas ganz Normales. Ein Leben vor einem Stapel aufgeschobener Probleme ist aktuell für jeden an der Tagesordnung. Aber Sie können das besser. Machen Sie Schluss mit Impulshandlungen, intuitiven Halbherzigkeiten und treffen Sie Entscheidungen, die sich auch am Tag danach noch richtig gut anfühlen. Dafür eröffnet Ihnen die Autorin 7 praktische Pfade, wie Sie Entscheidungsblockaden lösen, Ihre Entscheidungsmotive identifizieren und mit Gelassenheit kluge Entscheidungen treffen. Die 7 Pfade verteilen sich gleichzeitig über die 5 Kapitel des Buches. Zu jedem der Pfade gibt es viele attraktive Zusatzangebote auf dem Gabal eCampus, wie eine Online-Checkliste, einen vertiefenden Artikel, 4 Videotutorials und zahlreiche Expertinnen-Interviews, die Ihr Wissen vertiefen und zum Ausprobieren animieren. Und jetzt freue ich mich sehr, mit der Autorin sprechen zu können. Herzlich willkommen, liebe Johanna.
Hey, Dani, ich freue mich, dass ich da bin. Herzlich willkommen auch für diejenigen, die jetzt zuhören und vielleicht sich noch ein paar Anregungen holen wollen, wie sie bessere Entscheidungen treffen.
Liebe Johanna, wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
Ha! Also, biologisch kann ich das natürlich nicht so wirklich in allen Details sagen, aber der Mensch, der ich heute bin, wahrscheinlich durch ein bisschen Zutun meiner Eltern und eine ganz gute genetische Grundlage, würde ich mal sagen. Aber da sind wir auch schon bei einem großen Thema. Viele Leute sagen ja, sie können von Natur aus nicht gut entscheiden. Und ich habe gelernt, Entscheidungen zu treffen. Und eine Entscheidung war, Menschen über sich hinaus wachsen zu lassen und mit ihnen zu wachsen. Das war schon immer irgendwie eine Passion von mir, schon irgendwie in der Schule, anderen zu helfen, irgendwie durch die Schule gut durchzukommen und später im Studium dann das Studium zu schaffen, Lerngruppen zu bilden und so weiter und so weiter. Ja, und diese Passion habe ich dann tatsächlich zu meinem Beruf gemacht, heute in der Beratung zu sein, auch noch als ich im Konzern angestellt war, natürlich in Human Resources, da im Talent Management, in Organizational Development. Und dann habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, da meine Mutter pflegebedürftig war, sie dann auf ihrem letzten Weg zu begleiten. Und dann bin ich nicht in den Konzern zurück, sondern habe dann meine eigene Beratung gegründet. Ich bin jetzt im 10. Jahr tatsächlich, also in Jahr 9. Und nächstes Jahr habe ich dann Jubiläum. Jetzt habe ich noch ein Entscheidungsinstitut gegründet, zusätzlich zu meiner Managementberatung mit vielen tollen Leuten zusammen. Und ich kann Ihnen nur sagen, es ist großartig zu merken, wie man doch mit ein bisschen sanftem Einfluss Menschen helfen kann, Wege einzuschlagen, Wege zu gehen, Dinge zu verändern, Dinge in die Nachhaltigkeit zu bringen. Und es macht mir so viel Freude. Und diese Freude, die motiviert mich, immer weiterzumachen. Und ich glaube, das ist so das, mit Freude Dinge zu tun. Dadurch bin ich das geworden, was ich bin. Selbst über Tiefen. Ich meine, wir haben so viele Krisen hinter uns. Wir stecken jetzt gerade in dieser Polykrise, sagt ja der Bundeskanzler. Und wenn da die Freude nicht ausgeht, statt sich immer nur auf die Dinge zu besinnen, die schlecht laufen, die gar nicht laufen, was man ja jetzt auch durch die Presse, durch die Medien auch dauernd vor Augen geführt bekommt. Aber wenn man da die Freude einfach nicht vergisst und sich auch täglich bewusst macht, was man alles schaffen kann, dann, dann macht es einfach Spaß, Entscheidungen zu treffen, mit anderen Leuten Entscheidungen zu treffen. Und das ist ja das, was ich machen darf.
Ja, also du hast da ein bisschen, ich habe deine Vita heute mal nicht vorgestellt, weil die so lang und umfangreich und aber auch hörenswert ist. Jetzt hast du das ein bisschen ausgelassen. Also du hast ja, vielleicht kannst du ein bisschen was über deine Ausbildung erzählen, weil das ist ja allein schon sehr spannend.
Gerne. Also studiert habe ich Kultur- und Kommunikationswissenschaften und Wirtschaftsphilosophie. Und vielleicht ist auch ganz spannend, dass ich mir dieses Studium komplett selbst finanziert habe. Ich komme aus einer Ärztefamilie. Mein Vater hatte eine niedergelassene Praxis mit 3 Standorten. Und da ich Einzelkind bin, war es irgendwie klar, Johanna würde diesen Betrieb übernehmen. Ja, und als ich dann aber in der gymnasialen Oberstufe war und meine Kurse da gewählt habe, war er ganz enttäuscht und hat gesagt, also damit, da führt man aber keine Praxis. Was ist denn los? Und ich habe gesagt, du, ich werde aber auch nicht die Praxis übernehmen. Wodurch aber auch klar war, meine Eltern würden mir ein anderes Studium, eine andere Ausbildung nicht finanzieren. Und Tag nach meinem Abitur hieß es, hier ist die Tür, bitte, was immer du machst, aber mach's auf deine eigene Kappe. Also das hieß, tags drauf habe ich mir mein Studium, meinen Lebensunterhalt, alles einfach selbst finanziert. Das wusste ich. Was ich nicht wusste, war, dass also mein Vater die Verbindung zu mir komplett kappen würde. Er hat kein Wort mehr mit mir gesprochen, er hat mich auch enterbt. Und meine Mutter musste das quasi mittragen, weil sie ja auch in diesem Betrieb auch mit tätig war. Und ja, also es war auch einfach auch noch eine andere Generation. Ich bin sehr hart erzogen worden. Und ja, das hieß ganz einfach für mich. Ich habe mir ein Studentenzimmer organisiert. Ich habe mir 3 Nebenjobs organisiert. Ich habe sicherlich mehr gearbeitet, als ich studiert habe. Und oftmals war mehr Monat als Geld da. Ja, und ich habe oft mein Zimmerchen noch untervermietet, bei Freunden auf der Couch geschlafen. Du kannst dir das ungefähr vorstellen. Ja, es gab viele Tage, an denen ich von einer Packung Spaghetti gelebt habe und solche Sachen. Und da war halt dann tatsächlich im Hauptstudium, als es dann hieß, Johanna, willst du nicht nach deinem Diplom irgendwie weitermachen? Möchtest du nicht promovieren? Und wir organisieren dir ein Stipendium, da war ich total happy, weil das hieß für mich irgendwie, ich bekomme mal Geld für das, was ich mache, ja, und das war toll. Ich habe dann wirklich promoviert, ich habe an der Universität zu Köln promoviert, durfte da eine Assistentenstelle bekleiden und durfte auch durch diesen Bologna-Prozess führen, manchen wird es noch was sagen, Umstellung von Diplom auf Bachelor-Master, und dadurch habe ich sehr viele Firmenkontakte geknüpft, ja, und habe da also auch dann Konferenzen geführt, weißt du, mit rekrutierenden Unternehmen, die an der Uni Köln immer rekrutiert haben. Es war mega, es war eine völlig neue Welt für mich. Und viele Unternehmen sind auch zu mir gekommen, haben gesagt, du bist diejenige, die hier versteht, wie der Absolvent der Zukunft aussieht und so weiter. Ich habe überhaupt nichts verstanden. Ich habe immer nur ja gesagt. Ja, 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 ja. Und dann kam die Firma Henkel auf mich zu und hat gesagt, pass mal auf, komm mal zu uns ins Unternehmen und erzähl uns da mal, wie sind die Unterschiede und so weiter. Mhm.
Ganz kurz, was war das Thema deiner Promotion?
Die Promotion handelte von Kritik zwischen den Weltkriegen und da ging es schon um Entscheidungen, also wer ist damals so entartet worden, wer nicht, wer durfte in Deutschland bleiben, wer nicht. Ich habe mich damals schon sehr viel mit Entscheidungen auch der Nazis und so weiter beschäftigt, viel mit Presse und wie war damals das System. Ich wollte immer wissen, wie funktionieren eigentlich systemische Entscheidungen? Wie funktionieren Presseentscheidungen? Wie funktionieren Machtentscheidungen? Und so weiter und so weiter. So, also das hatte damals irgendwie schon immer was mit meinem Interesse zu tun, ohne dass ich mal wissen würde, dass das mein Beruf ausmachen würde, ja? Und das Ganze eben auch noch gesponsert und dann eben auch noch in dieser Umwälzung an der Organisation Universität. Das war eine spannende Zeit. So, und dann bin ich zu Henkel, habe da erstmals so das Thema Aus-, Fort- und Weiterbildung mitbekommen, habe gemerkt, wie sehr die damals schon um Fachkräfte gerungen haben. Ich hatte damals ein paar Ideen, was man machen könnte. Und so kam ich zu Venture Capital von Henkel. Venture Capital hieß das damals noch gar nicht. Weißt du, wir hatten nicht dieses Vokabular wie heute Höhle der Löwen und Start-up und so weiter. Die haben nur damals gesagt, pass mal auf, du kennst das Absolventenprofil eines Diplomanten und du kennst das Absolventenprofil eines Bachelor beziehungsweise Masters. Und dazwischen gibt's ein Gap, weil die Leute haben weniger Ausbildung, kriegen jetzt eine praktischere Ausbildung. Das brauchen wir, weil wir im Unternehmen, wir müssen uns komplett umstellen. Kannst du uns da helfen? Ja, habe ich gesagt, klar. Weil ich ja irgendwie dachte, gut, dafür gibt's Geld und ich kann damit sicherlich irgendwas anfangen. Und dann haben die gesagt, mach uns mal einen Vorschlag, wie das gehen könnte. Dann habe ich mir 2, 3 Leute zusammengesammelt aus der Psychologie, aus der Wirtschaft und so weiter, die ich damals aus meinem Studium kannte. Und wir haben denen einen Vorschlag gemacht und dann haben die gesagt, gut, wir wollen Ergebnisse in 18 Monaten. Okay, und damit hatte ich einen Auftrag. Ich hatte einen 100.000 D-Mark Blankoscheck und damit hatte ich meinen ersten Auftrag. Also habe ich ein Unternehmen gegründet, eine kleine GmbH, habe mir erst Freelancer geholt, später hatte ich 12 festangestellte Mitarbeiter. Das alles noch während meiner Promotionszeit. Also ich habe gegründet während der Promotionszeit, total verrückt. Und naiv auch, naiv, das muss ich wirklich sagen, weil ich hatte ja null betriebswirtschaftlichen Hintergrund, habe das aber alles gemacht. Henkel fand es toll. Henkel war damals im Vorstand einer Erfahrungsaustauschgruppe mit 68 Unternehmen. Da war Daimler drin, da waren die Banken drin, da war ja ZF Friedrichshafen, also die Automobilzulieferindustrie und so weiter. Und die fanden das alle cool, wollten das alle haben, haben sich alle mit mir in Verbindung gesetzt. Ich habe dann vor diesen Firmen und den Gremien allen gesprochen, wie sieht die Zukunft aus, Kompetenzmanagement hier, innerbetriebliche Auswahl da. Und es, weißt du, es gab noch nichts in diesem Bereich. Es gab noch kein Talentmanagement, es gab noch keine Nachfolgeplanung. Das war alles handgestrickt damals zu Beginn der 2000er. Heute sind wir da viel weiter. Ja, und so habe ich dann Entscheidungsmanagement hinsichtlich Talenten, Kompetenzmanagement und so weiter, habe ich in erster Riege mitgesprochen. Dann wurde ich eingeladen von Erpenbeck, ja, und habe da Bertelsmann und wie sie alle heißen, war ich dann da und habe über Kompetenzen gesprochen. Und so war ich irgendwie da drin, ohne zu wissen, wie ich da reinkam. Ja, und so hatte ich mein erstes Unternehmen. Ja, dann bin ich von Accenture abgeworben worden. Dann hatten wir da Integrated Talent Management. Dann bin ich von Novartis abgeworben worden, war dort Head Organizational und Talent Management, war da 6 Jahre. Dann, wie gesagt, habe ich meine Mutter begleitet, bin da aus dem Konzern raus, hatte eine spannende Zeit. Ich war in Amerika, ich war in Mumbai, ich war in Skandinavien, ich war überall und durfte da mit der Organisation sehr viel lernen, war total begeistert. Ja, und dann habe ich mal jetzt meine Beratung aufgemacht und da geht es um Entscheidungen, um Organizational Development, Geschäftsfeldentwicklung. Und dann darf ich wieder mit so spannenden Leuten wie dir darüber reden, was ich heute Spannendes tue. Es ist ein Privileg, sage ich dir. Und ein bisschen mit Wermutstropfen sehe ich allenfalls, dass wir heute noch über dieselben Dinge reden wie damals, weil wir in vielen Dingen, trotzdem wir technische Möglichkeiten haben, trotzdem wir sehr viel wissen, nicht wirklich so viel umsetzen, wie wir wissen. Ja, also das Vorhaben ist da, der Wille ist da, aber die Entscheidung, was zu tun, die ist nicht wirklich da. Und da komme ich ins Spiel.
Ja, also was ich noch hier auf meinem Zettel hatte für deine Vita, was ich noch ganz spannend fand, also du hast nochmal ein MBA gemacht und auch eine Business-Coaching-Ausbildung in St. Gallen. Fand ich einfach noch, ich glaube, wir haben relativ viele Parallelen, finde ich ganz spannend, bis hin zur Begleitung eines Elternteils in den Tod und dann auch die Gründung einer eigenen Unternehmensberatung.
Ja.
Und gleichzeitig für unser heutiges Thema, nämlich Entscheidungen, ist für mich ein sehr wesentliches, weil ich habe so mal einen Kulturschock damals gehabt. Also ich war 14 Jahre bei der Bundeswehr mit 18 bis 32.
Ja.
Und da wird sehr stringent, sehr früh an Entscheidungsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, Durchsetzungswillen wird sehr stark und sehr schnell konditioniert und es gibt so einen richtigen Führungsprozess. Als ich dann nach 14 Jahren aus der Bundeswehr raus bin in die zivile Wirtschaft, war ich erschrocken, erschüttert, überrascht, wie wenig entscheidungsfreudig zivile Führungskräfte teilweise sind, wie wenig, ich sage mal bewusst, Schneid teilweise dahinter steht, weil ich sage, ihr habt ja eigentlich eine Rolle, die müsst ihr ausfüllen und ihr müsst Verantwortung übernehmen. Von daher freue ich mich sehr, heute mit dir über dieses Thema sprechen zu können, weil ich es sehr wichtig finde und vielleicht auch, weil du hast auch das Thema Systemik reingebracht, du hast zeitgemäßes Handeln, also dieses patriarchale Direktive, das gibt es ja auch nicht mehr oder ist auch nicht mehr gewünscht. Wir haben ja partizipativere Wünsche, auch die Gen Z, die mehr abgeholt, integriert werden möchte. Und ich glaube, wenn wir, bevor wir in dein Buch direkt reingehen, vielleicht mal so dein Statement, deine Wahrnehmung, auch aus deiner Historie heraus, du hast eben schon gesagt, wir sind da nicht weiter. Wie würdest du dieses Wirtschaftsleben in Deutschland bezüglich Entscheidungen aus deiner Perspektive bewerten?
Finde ich ganz interessant, was du sagst. Da ist nämlich noch eine Überschneidung, die kannten wir noch gar nicht und ich von dir auch nicht. Ich habe lange für die Bundeswehr gearbeitet. Ja, und zwar gerade für die Majore und Generäle, die dann nicht weitergemacht haben und die auf ihre Führungsrolle in der freien Wirtschaft vorbereitet wurden.
Ah, stark.
Ja, und die dann, ob aus Krankheitsgründen oder weil es eben für sie nicht weiterging in der Bundeswehr, für alle drei Regimente, also Boden, Luft und Marine, habe ich hier führen in der freien Wirtschaft Seminare gemacht. Und da habe ich auch sehr stark gemerkt, zum einen die Unterschiede zwischen den drei Regimenten, ja, also Boden,
Teil, ganz, ganz kurz Korrektur, weil jetzt muss ich ja fachsimpeln. Also sind die Teilstreitkräfte, ne? Marine, Luftwaffe, Heer, genau.
Genau.
Und da sind unterschiedliche Unternehmenskulturen, da willst du gerade hin.
Richtig, ganz unterschiedliche Kulturen, weil Boden natürlich ganz klar Pflicht und Gehorsam und in ihrer Rolle verharrend, die anderen natürlich sehr viel kleiner von den Einheiten und auch sehr viel kreativer und alle drei gemeinsam waren bei mir eben in den Seminaren drin, die sie sehr genossen haben, was sie auch gesagt haben und ich habe da sehr viel großes Lob bekommen und das Spannende daran war, dass sie sich Führung in der freien Wirtschaft ganz anders vorgestellt haben, bevor sie mit mir zusammengearbeitet haben. Und für viele war es ein Eye-Opener, dass natürlich in der Wirtschaft sehr viel Ambiguität, sehr viel mehr Diskurs, sehr viel weniger Rollenklarheit auch herrscht als in dem Regelwerk der Bundeswehr. Und da waren viele auch mit einem ganz anderen Erwartungshorizont reingegangen. Ja, also sehr viele haben einfach gesagt, ja, also ich will dann in den Vorstand von Daimler, da muss mal aufgeräumt werden, so geht's ja gar nicht weiter, wenn ich das lese oder wenn ich da Podcasts höre, die müssen mal gesagt kriegen, wie es lang geht. Ja, dann habe ich ihnen erklärt, wie sich ein Managementboard zusammensetzt, wie lange der Entscheidungszeitraum dauert, bis zum Beispiel ein neues Modell eingeführt wird, wie viele Parteien tatsächlich auch bis in die Regierung hinein bei großen Unternehmen Mitspracherecht haben. Das war für die ein richtiger Aha-Effekt. Und es ging einher mit Frustration, sage ich dir ganz ehrlich, weil die die Heereseinheiten, die waren natürlich gewohnt, dass alles sehr schnell geht. Und wenn dann auch mal eine Entscheidung getroffen ist, dass die durchgesetzt wird, dass die gar nicht angefochten wird, sondern dass, wenn entschieden wird, wird auch umgesetzt. Und das ist ja auch die Definition einer Entscheidung. Entscheidung ist die Auswahl aus verschiedenen Möglichkeiten mit der entsprechenden Umsetzung, was wir ja in der Wirtschaft gar nicht sehen, was ja auch so viele Menschen, da kommen wir zum zweiten Teil deiner Frage, so viele Menschen frustriert. Du ahnst nicht, wie viele Menschen, auch Manager bis hin zu Top-Managern bei mir sitzen und frustriert sind, weil sie die Entscheidungen nicht umsetzen können. Dann ist da der Vorstand, dann sind da die Stakeholder, die Shareholder. Jeder will noch irgendwas und sagt ja, aber, und das können wir nicht machen. Und dann ist der unzufrieden, dann geht der Aktienkurs runter, dann passiert dieses, dann passiert das. Das müssen wir vertagen, das machen wir auf die nächste Legislaturperiode. Ja, dann kriege ich meine Dividende nicht ausgezahlt, dann ist das. Also so viele Vertagungsstrategien, Prokrastinationsstrategien, die Leute natürlich frustrieren. Von den Mitarbeitern reden wir da noch gar nicht. Ja, also die gehen zum Chef hin und sagen, machen wir so oder machen wir so, bereiten die Entscheidung sogar vor und dann geht der Chef erstmal in Urlaub. Mhm. Ja? Die sitzen dann da und sagen, sag mal, wofür werde ich denn eigentlich bezahlt?
Ja. Finde ich total spannend, dass wir wirklich diese Parallele haben, weil ich bin in 2 Wochen in Ramstein zur Führungskräfteweiterbildung bei der Bundeswehr.
Brillant.
Und da haben wir, bin ich vom Zentrum Innere Führung als Trainer und da geht es um modernes Führen und tatsächlich machen wir da diesen Switch, das sind alles Militärs, von Feldwebel bis Oberst oder von Hauptfeldwebel bis Oberst. Und die müssen ein Resort leiten, also ein ziviles Resort, ist ein riesengroßes Rollenspiel mit genau dem, was du sagst, mit einem Aufsichtsrat, mit einem Managementboard, mit unterschiedlichen Teamleitern und müssen dann dieses Urlaubsresort führen und dann in unterschiedliche Rollen reinschlüpfen. Und das Spannende ist, und das finde ich so spannend, auch bei Entscheidungen, also wenn wir jetzt ein klassisches Bataillon nehmen mit einem Kommandeur, der wird natürlich dort nicht Chef, sondern der wird dann Hausmeister. Und der sonst eher, ich sage mal, nur sein Büro selbst führt, der wird dann halt Chef dort. Und dann sieht man, wie die Chefs so ein bisschen unterfordert sind. Die sind gewohnt zu entscheiden ganz oft und die wollen schnell entscheiden. Und sie fragt aber keiner und sie dürfen nicht. Und die anderen sind plötzlich konfrontiert mit einer Situation, wo sie andauernd von Leuten Entscheidungen haben wollen, das aber nicht gelernt haben und eigentlich komplett überfordert sind, weil sie in der Situation nicht sind. Und das ist quasi mein Cliffhanger als Frage. Wie bist du auf die Idee gekommen, das Buch zu schreiben? Was hat dich bewegt und was war so eine Initialzündung dafür? Weil du bist ja sehr output-orientiert, also du bist ja super fleißig, wenn man guckt, wie viele Bücher du auch publizierst, mit wie vielen guten Leuten, das kriegt man ja auch mit.
Ja, danke. Also erstmal danke für die Anerkennung. Das freut mich sehr. Das ist mir auch immer wichtig zu sehen, wie wird das im Außen wahrgenommen. Die erste Publikation, die sich wirklich um das Thema Entscheidungen die sich intensiv damit beschäftigt hat, war ja die Entscheidungsmatrix 2020-21. Und für mich war das ein Augenöffner, dass ich alle meine Kunden während der Pandemie ja angerufen habe und gesagt habe, ja, was macht ihr jetzt? Wie machen wir weiter und so weiter? Und alle haben, ich hatte ein ganzes schwarzes Buch. Ich zeige dir das jetzt mal, unsere Hörerinnen und Hörer können das hören. Ich arbeite immer mit diesen Blanc Books, ja, ganz altmodisch. Hast du auch so eins?
Ich
zeige es mir jetzt. Ja, alles klar, alles klar. Wir tauschen und es steht wahrscheinlich dasselbe drin. Ich habe dann binnen 4 Tagen mit allen gesprochen. Und alle haben mir gesagt, ja, wir müssen jetzt Entscheidungen treffen. Ja, welche Entscheidungen denn? Ja, und dann wurde es schon ein bisschen unkonkreter und so weiter. Ja, also es wurde diffus. Dann habe ich 4 Wochen später nochmal angerufen und habe gesagt, habt ihr die Entscheidungen denn jetzt getroffen? Und wenn ja, welche? Also ich habe alle Entscheidungen umkringelt, ja. Es ist schon in jedem Gespräch Entscheidung. Aber dann welche und ob sie wirklich getroffen haben, wurde schon sehr fuzzy. Und dann war es wirklich so, du konntest die Spreu vom Weizen trennen. Die binnen 24 oder 48 Stunden einen Notfallplan hatten, also sei es Homeoffice oder Distribution, wer wann wie wo arbeitet oder wie auch immer, die haben entweder ihren Status gehalten oder sogar Gewinne gemacht während der Pandemie. Und die anderen, die gesagt haben, oh ja, viel Wasser den Rhein runter, wir haben schon ganz andere Dinge mitgemacht, wir machen erstmal nichts, das wird von den Medien zu stark aufgebauscht und so weiter, konntest du sehen, wie die ihr Erspartes gerade Mittelstand, ja, abschmelzen mussten oder aber richtig den Bach runtergegangen sind. Und daraufhin habe ich gesagt, so, ich mache jetzt eine Studie zum Thema Entscheidungen treffen. Ich publiziere zum Thema Entscheidungen treffen. Ich habe mir Medienpartner gesucht. Und dann kam der Gabal Verlag auf mich zu. Also das ist ein Auftragswerk hier. Ja, und die kamen auf mich zu und haben gesagt, pass mal auf, wir wollen wirklich ein Buch mit dir machen, wo es nicht nur darum geht, warum und wie und Entscheidungen so schwierig und Dilemma und tralala, sondern wir wollen den Leuten wirklich an die Hand geben, wie kann man Entscheidungen treffen. Du kannst schreiben, was du willst, wir wollen nur am Ende wirklich, ja, die Leute abholen, mach es so oder anders oder nach Entscheidungstypen oder wie auch immer. Aber die Leute sollen was zum Anpacken haben. Habe ich gesagt, ich bin sofort dabei, weil es schmerzt mich. Ich bin ja auch Unternehmerkind, weißt du? Mhm. Meine Eltern hatten einen Betrieb, der schon von den Großeltern stammte und von deren Eltern schon quasi Grundstein gelegt wurde. Und in meinem Bekanntenkreis sind so viele Betriebe den Bach runtergegangen, ob Gastronomie oder Einzelhandel oder so. Guck dir in die Automobilindustrie, guck die Modeindustrie. Alle gehen gerade richtig den Bach runter. Und ja, wie hat der Mercedes-Chef noch so schön gesagt? Ja, wir haben die Investments in die Elektromobilität verschlafen. Wenn du oder ich zu meinem Kunden sagen würden, wir haben verschlafen, ja, die würden sagen, ja, Prost Mahlzeit, du kannst sie gerne weiterschlafen, aber wir gehen jetzt zu einem anderen. Ja, und mich schmerzt das, weil ich einfach auch ein engagierter Mensch bin. Du hast gesagt, ich bin fleißig. Ich würde sagen, ich bin nicht fleißig, ich bin engagiert. Und dieses Engagement fehlt mir. Einfach zu sagen, ich habe jetzt mir eine Sache auserkoren, ich habe mich dafür entschieden und ich zeige mein Engagement, weil mir diese Sache wichtig ist, komme was wolle.
Ja, da habe ich gleich einen Impuls. Jocko Willink, einer so meiner Lieblingsautoren mit, auch zum Thema Führung, also ehemaliger US Navy SEAL, hat so dieses Wort Ownership, also diese Verantwortung. Und die korreliert für mich ganz stark mit Engagement. Ja. Und was glaubst du, warum fehlt es, und wem fehlt es an Ownership und an Engagement und woher kommt das?
Es ist eine tolle Frage, mit der ich mich beschäftige und ich glaube, es gibt dafür keine einhellige oder eindimensionale Antwort. Aber eine Sache, die mir immer sehr viel mehr dieser Tage gerade noch auffällt, ist, die Leute sind extrem Dopamin im Sinne von kurzfristigem Erfolg gesteuert. Also ich gebe was hinein, ich investiere etwas, ich mache etwas und dann muss aber auch der Erfolg kommen. Gerade fallen ja viele Jobs weg oder es fällt das zweite Einkommen weg, weil zum Beispiel Ehepartner oder Ehepartnerin wird gekündigt oder verliert den Job. Und dann frage ich, na, wie läuft's denn so? Ja, ich habe mich jetzt beworben, aber es gibt ja nichts. Ich bewerbe mich jetzt nicht mehr. Dann frage ich, wie oft hast du dich jetzt beworben? Ja, 5-mal oder 10-mal. Okay, und dann denkst du, du bekommst schon einen neuen Job. Nein, du musst dich 100-mal bewerben, du musst dich 200-mal bewerben. Du bist ja nicht der einzige Mensch auf der Welt, der sich gerade bewirbt, ja? Oder du musst dir ein Netzwerk aufbauen, du musst dir vielleicht eine Landingpage machen. Wie sieht dein LinkedIn-Netzwerk aus, ja? Also der Einsatz der Leute oder das, was du Ownership nennst oder was du gerade bei mir Fleiß genannt hast, ja, das fehlt. Die Leute denken, das ist wie ein Spielautomat. Ich werf oben 5 € rein oder 3 oder 2 € und unten muss der Hauptgewinn rauskommen. Ja, das ist wie in der Spielsucht. Einmal gespielt und unten sofort das tolle Ergebnis. Deswegen werden auch immer mehr Menschen spielsüchtig. 4,5 Millionen Leute in Deutschland sind spielsüchtig. Und es liegt nur daran, dass der Quick-Win kommt. Und selbst wenn kein Gewinn kommt, aber jemand gibt dir sofort ein Feedback und sagt, super gemacht, komm, mach gleich nochmal. Und in den Führungsriegen, in den Abteilungen sind die Leute gelangweilt. Ja, warum? Der Bonus kommt am Jahresende, das Projekt dauert 1,5 Jahre. Du weißt ja, Beratungsprojekte können mal 3 Jahre dauern. Da fehlt eben dieses dauernde, hast du super gemacht. Ich bin nicht so dopaminabhängig, ja. Ich brauche nicht dauernd diesen Quick Win. Wo ist das nächste große Ding? Ja, Steve Jobs war immer auf der Suche nach dem Next Big Thing. Und viele Leute brauchen das. Die buchen den Urlaub im Urlaub. Weißt du, die buchen ihren nächsten Urlaub noch während sie jetzt im Urlaub sind. Ja, die suchen nach der Party noch während sie auf der Party sind, weil sie es nicht genießen können, dass sie jetzt gerade mal ein Highlight haben. Aber Glück und Highlight sind ja kein Dauerzustand. Und das ist etwas, was, glaube ich, gerade die Leute daran hindert, zu sagen, das war jetzt cool, jetzt geben wir mal wieder ein bisschen Fleiß, Blut, Schweiß, Tränen rein, damit ich auch das Gefühl habe, ich habe mir wieder was verdient. Also ich sag's dir ehrlich, ich gehe in Urlaub, wenn ich sage, oh, das habe ich mir jetzt verdient. Ich habe gestern gerade mit jemand gesprochen, die sagt, nee, Urlaub gehört zum Leben. Also ob ich jetzt was Tolles gemacht habe oder nicht, aber ich muss dauernd auch wissen, der Urlaub ist da, die Erholung ist da. Aber die Erholung von was? Weißt du so, also ich funktioniere so. Ich bin jemand, ich muss mir was verdienen.
Ja, ich habe mir zwischenzeitlich Notizen gemacht, und zwar ging es darum, wann man wie entscheidet. Und da sind für mich so, und ich nehme mal gerne die Corona-Krise und auch den Mittelstand, weil ich erzähle es gerne im Podcast, aber es ist immer so ein guter Showcase. Ich habe 3 Monate vor Corona gegründet. So, das heißt, aber nicht naiv, wow, sondern gut vorbereitet, guter Business Case, volle Bücher, und dann, du warst selbst Personalerin, ja, von einem Tag auf den nächsten eine Weiterbildung, das erste, was gekürzt werden. Und dann war es ja Fight, Freeze or Flee, ne? Wenn man jetzt diese 3 Fs mal nehmen, okay, was machst du jetzt? Machst du jetzt gar nichts? Harrst du aus? Und das hast du ja auch gerade gesagt beim Mittelstand. Gehst du irgendwie in den Kampf? Oder jetzt, was auch vielleicht hätte klug sein können, ich gehe in die Flucht und gehe wieder in Angestellten-Dasein, weil ich ja nicht weiß, wie lang das ist. Also ich habe, glaube ich, gekämpft, weil ich dann immer kämpfe. Freeze war keine Alternative, aber so ein Mittelständler, der hat ja eine Reichweite. Ich musste nur für mich und meine Familie quasi entscheiden. Aber so ein Mittelständler, der 150 Mitarbeiter hat, der hat ja eine riesen Verantwortung. Und wir sehen das ja bei großen strategischen Entscheidungen. Wir sehen es jetzt gerade bei der deutschen Automobilindustrie. War jetzt die E-Entscheidung richtig? Nein, die wollten erst nicht. Dann haben sie sich drauf geeinigt. Jetzt sind die Zahlen rückläufig. Also da hängt ja viel dran. Was rätst du solchen Leuten, oder was ist der richtige Weg, dann kluge Entscheidungen zu treffen? Wie schnell müssen Entscheidungen getroffen werden? Wie langsam? Nach welchem Prozedere würdest du rangehen?
Ja, tolle Fragen. Zunächst mal schön, dass du so unterscheidest. Für wen bin ich verantwortlich? Ja, also der Kreis meiner Verantwortung, sind es jetzt 150, und an denen hängen noch Familien und auch immer mehr vielleicht Ausbildungen, und in was haben die Leute investiert? Also was muss ich erstmal absichern? Dessen muss ich mir erstmal bewusst sein. Da würde ich auch sagen, sind sich viele Leute gar nicht so wirklich bewusst. Also gerade dann, wenn auch die Fluktuation spontan steigt, ja. Da reagieren ja auch viele Leute noch immer beleidigt. Das habe ich in eigentümergeführten Unternehmen auch oft. Wenn du jetzt gehst, dann musst du gar nicht mehr kommen, oder überleg dir. Und dann wird auch noch diese Angst oft geschürt. Also was ich immer gucken würde, dass ich die Angsttrommel nicht drehe. Ja, ich würde immer für Stabilität sorgen. In der Krise immer gucken, wo sind die Anker, die stabilitätstragenden Säulen? Also wo sind gewinnbringende Aufgaben? Ja, wofür stehe ich? Was sind meine Werte? Was sind die gewinnbringenden Dinge? Was ich immer sehe, ist, dass oft festgehalten wird an Dingen, die zum Beispiel schon länger auch kein Einkommen mehr gebracht haben. Also ich produziere meinetwegen 12 Produkte, davon haben 8 jetzt schon ehedem nicht mehr wirklich so viel gebracht, und dann buttert man da aber immer wieder rein. Da könnte man schon mal sagen, wie sieht dein Portfolio aus? Jetzt ist die Zeit, das Portfolio mal so ein bisschen zu bereinigen und sich auf die gewinnbringendsten Aufgaben, die gewinnbringendsten Dienstleistungen und Produkte auch zu konzentrieren. Ja, also diese Liebhabereien, die nichts bringen, auch mal ein Stück zu lassen. Ja, fällt vielen schon mal schwer, weil ja der Großvater, und das kann ich nicht machen, und der Enkel vom Chef, und der hängt da dran. Also da kommen so viele Geschmäckle und Dünkel hinein. Aber in der Krise ist wirklich angesagt Stabilität, weil Verantwortung, und deswegen Konzentration auf die gewinnbringendsten Aufgaben. Ja, Dann darf der Kunde auch gerne mitbestimmen, weil ich muss mich ja auf den Kunden konzentrieren. Also wer kauft bei mir? Was hat der Kunde jetzt für Probleme? Warum bleibt der Kunde bei mir? Und welche Probleme kriegt der Kunde auch in der Krise? Ja? Also ich hatte zum Beispiel Kunden, die haben ihr Portfolio an Kunden eingeordnet in China and Rest of World. Sehr schön. Ja, ja, und dann bekommen wir halt in der Krise erstmal Schwierigkeiten mit den Lieferungen nach China und wegen Russland und so weiter und so weiter. Und dann hat man sich um den Rest der Welt gar nicht gekümmert. Dann fängt man jetzt auf einmal an, in der Krise auf einmal in Rest of World, die man immer schlecht behandelt hat, große Akquisetätigkeiten zu machen. Ist natürlich ein schlechter Zeitpunkt, ja. Dann sollte man mal überlegen, maximal, wer hat ähnliche Handels- und Lieferbedingungen und wer hat ähnliche Engpässe beziehungsweise Bedürfnisse wie China, das kann man noch machen. Aber da muss man natürlich gucken, dass man die Beziehung vor allen Dingen stärkt und dann sagt, okay, wir haben euch bisher immer mit Neuware beliefert, welche Services können wir euch noch anbieten, ja, welche Ersatzprodukte braucht ihr von uns, damit man diese Beziehung jetzt nicht schwächt, ja, und dann die anderen erstmal aufforstet, weil das ist ein ungeheurer Marketingaufwand, beziehungsweise jetzt muss man ja erstmal Beziehungen neu knüpfen und erzählen und erklären, warum man die anderen so sträflich behandelt hat. Ja, also weite dieses Portfolio in die Bereiche aus, die du schon ehedem gut bespielt hast und überleg dir, wie du da Quick-Wins machen kannst und welche Probleme die Leute als nächstes bekommen werden. Also wenn ein Engpass gelöst ist, erkenne den nächsten Engpass. Ja, damit du diese Handelsbeziehungen ausbauen und stärken kannst.
Mhm. Nächstes Thema, das war bis zu meinem knapp 40. Lebensjahr gar kein Thema. Ich war rein kognitiv gesteuert, sage ich mal. Ich habe sehr rational agiert. Mhm. Ne, auch das, was man bei der Bundeswehr gelernt hat, das war Führungshandwerk, nenne ich es immer noch. Also man kann das lernen, den Entscheidungsprozess, Beurteilung der Lage, Auswertung des Auftrags, alles, was dazugehört. Ja. Und Ende 30 war ich dann Geschäftsreisleiter in so einer mittelständischen Medizintechnikfirma. Mhm.
Tolle Branche, ja.
Ja, war auch sehr spannend und das hat sehr stark resoniert mit mir, was du gerade gesagt hast, was die Produkte betrifft. Ne? Es gab so viele geliebte Kinder des Senior-Geschäftsführers, die aber eigentlich nichts abgeworfen haben, aber in die quasi Ressourcen reingesteckt wurden.
Ja.
Und ich hatte ein skalierbares Produkt als Geschäftspreisleiter für Software. Das war halt deutlich rentabler. Ja. Daher kenne ich aber diese Entscheidungsprozesse und dass da halt einfach Herz, Seele, Leidenschaft, Identität, DNA, aber halt manchmal auch kein Gewinn, sondern Kosten dranhängen.
Ja.
Von daher habe ich da sehr, sehr mitfühlen können. Ja. Worauf ich jetzt aber auf das Individuelle hinaus wollte, ist, mir ging es dann irgendwann sehr, sehr schlecht, weil ich auch die gleiche Lebensphase hatte wie du. Ich habe meinen Vater noch bis in den Tod begleitet. Und irgendwann hat mich mein Magen auf die Knie gezwungen und hat gesagt, okay, Danny, irgendwas läuft hier gerade nicht sauber. Kognitiv war für mich alles sauber, aber emotional nicht. Mhm. So, das heißt, ich habe mich in den letzten 3-4 Jahren, jetzt deswegen auch Personal- und Business-Coach inzwischen, mit dem Thema Resilienz und auch Bauchgefühl, Intuition etc. beschäftigt.
Ja.
Als Offizier, als Hauptmann hätte ich gesagt, alles Quatsch, braucht man nicht. Es gibt einen Entscheidungsprozess, kann man analytisch machen und dann verlassen wir uns nicht aufs Bauchgefühl. Inzwischen sehe ich das anders. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt Intuition bei der Entscheidungsfindung und wie viel Wissenschaftlichkeit steckt dahinter?
Ganz, ganz tolle Frage. Die Intuition ist ja ein Riesenspeicher, den kann man sich wirklich, also Intuition kann man sich vorstellen wie so ein Inkubator. Und alles, was wir bislang erlebt haben in unserem Leben, kommt da hinein und wird aufbereitet wie ein großer Erinnerungsspeicher. Und immer dann, wenn wir mit neuen Situationen konfrontiert werden, wird in diesem Speicher abgeglichen, habe ich so oder so ähnlich schon mal etwas erlebt, ja oder nein? Und dann sagt dein System, ich erkenne hier ein Muster, entscheide so oder nicht so. Wenn jetzt eine neue Situation auf dich zukommt, zum Beispiel dein Vater ist lebensbedrohlich krank oder du erkennst, er wird sterben, dann hast du ja eine solche Situation noch nie gehabt, weil du hattest noch nie einen Vater, der krank war oder warst hoffentlich auch noch nie sonst mit einem nahen Verwandten konfrontiert. Da findet deine Intuition kein Muster dafür. Ja, deswegen passiert oftmals mit dem Körper und mit der Seele eines Menschen etwas, was sie auch noch nie zuvor gesehen hat. Das nennt man dann Traumatisierung. Ja, also das passieren dann zum Beispiel Sachen, du wirst krank, Magen, Schleimhautentzündung oder es passieren Ausfälle. Viele Leute, die flüchten sich dann in Dinge, die fangen an, Alkohol zu trinken, weil sie das nicht spüren wollen oder die greifen zu Drogen oder die machen irgendeinen Extremsport oder irgendetwas. Oder aber sie sind einfach nicht mehr leistungsfähig, ihre Leistungskurve geht nach unten, ja, oder sie treffen dann eben irgendeine Entscheidung zu sagen, ich will das nicht, deswegen sondern sie sich von den Eltern ab. Was denkst du, wie oft ich erlebt habe, gerade im Großkonzern, dass Eltern, dass die Kinder am Telefon mit den Hospitälern gesprochen haben und gesagt haben, ja, dann schalten sie halt die Maschinen ab. Die wollten einfach gar nichts davon wissen. Damit ihre Leistung, also das, was sie auf das, was sie sich verlassen konnten, damit sie gut funktionieren, einfach nicht davon tangiert wird. Oder aber sie setzen sich hin und sagen, okay, ich habe nur einen Eltern, also ich habe nur einmal Eltern, ja, so wie du in deinem Fall deines Vaters, ich im Fall meiner Mutter. Und leisten kann ich immer wieder, weil das kann ich, darauf kann ich mich zurückbesinnen. Also gehe ich jetzt aus dieser Leistungsmaschine raus und kümmere mich. Ja, und da muss ich mich aber drum kümmern, da brauche ich dann Hilfe. Da muss ich mich neu sortieren, da brauche ich eine Infrastruktur, die funktioniert und so weiter. Also das braucht ein bisschen Bedacht, deswegen ein bisschen Zeit nehmen, die Dinge sondieren, möglichst nicht ad hoc entscheiden, überstürzt entscheiden, vielleicht sich mit jemandem beraten, wenn man keinen Partner, keine Partnerin hat oder keine Partnerin hat, der die da ein bisschen Ruhe hineinbringt, vielleicht mit jemandem neutralem Dritten. Bei mir in der Firma war es zum Beispiel so, die haben gesagt, sie geben mir keine Auszeit, ja, sie brauchen mich jetzt in Amerika im Festvertrag und wenn das nicht geht, dann brauchen sie mich in Italien im Festvertrag, habe ich gesagt, liebe Leute, ihr habt mich nicht verstanden, aber diese Zeit habe ich schon genutzt, um zu sagen, Priorität hat jetzt meine Mutter, also ganz klares Prioritäten setzen jetzt, weil jede Entscheidung hat ja auch Konsequenzen. Hätte ich mich nicht gekümmert um meine Mutter, hätte ich mir das vielleicht später vorgeworfen. Und mit dem Vorwurf zu leben, das ist sehr schwierig. Ja, also jede Entscheidung hat auch Konsequenzen. Das sich einfach einmal klar zu machen, sich dann mit jemand zu beraten. Ich habe dann auch noch jemand von einer Kirche einfach mal. Ich bin jetzt nicht sonderlich konfessionell. Ich bin zwar religiös, aber nicht konfessionell. Da habe ich mir nochmal Rat geholt von einem freien Priester. Habe gesagt, du, wie ist denn das? Ich trage mich mit dem Gedanken, da vielleicht den Job aufzugeben. Und dann haben wir das Gedankenspiel einmal durchgespielt. Hat er gesagt, wenn deine Mutter jetzt stirbt, glaubst du nicht, dass du danach nochmal einen Job findest oder irgendwas anderes machen kannst? Doch, jederzeit. Und damit war die Entscheidung für mich klar. Ich werde mich jetzt um meine Mutter kümmern. Das hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich danach mein Business sofort aufgebaut habe.
Ja, auch das nochmal eine spannende Parallele. Ein leider schon verstorbener, sehr guter Freund von mir war katholischer Militärfahrer. Das heißt, er hat einfach nur das Büro von mir gegenüber gehabt und wir haben jeden Morgen quasi unseren Kaffee zusammen getrunken. Ja. Und das ist so, wo ich einfach so appelliere, auch an die Zuhörerinnen, sich in dem Moment einen Coach zu nehmen. Jetzt nicht, weil es der Coach sein muss, sondern wenn man nicht die beste Freundin hat oder irgendeinen Sparringspartner, der vielleicht ein bisschen Erfahrung in solchen Prozessen hat, wie man das begleiten kann, das ist halt, man kann es nicht selbst lösen. Also man kann diese Konflikte nicht selbst auflösen. Man muss die externalisieren, um sie zu sortieren und jemanden zu haben, der hilft, die Sachen richtig einzuordnen. Das kann die beste Freundin sein, das kann der Bruder sein, das kann XY. Manchmal ist da aber einfach ein Coaching, Psychotherapeut, Militärfahrer, Pfarrer, ganz egal, aber jemand, der das ein bisschen häufiger macht, total hilfreich, weil das halt über diese schweren Zeiten auch einfach helfen kann.
Ja. Ja, und manchmal ist da der Partner auch überfordert, weil der ja auch sein eigenes Leben lebt, dann lebt er sein Leben mit dir. Also ein Partner ist nicht der Psychotherapeut. Ja, und alle die dann sagen, ja, wozu habe ich denn eine Partnerschaft? Da auch bitte die anderen nicht überfrachten. Ja, jetzt war ich zu der Zeit verheiratet und mein Partner ist auch aus der Beziehung ausgestiegen, als ich meine Mutter gepflegt habe. Das möchte ich ihm trotzdem aber auch nicht anlasten. Ja, es ist nicht jeder geeignet, jede Entscheidung mitzutragen. Und nicht jeder Partner ist auch deswegen ein schlechter Partner, weil er jetzt sagt, du, ich kann dir da nicht helfen. Ja, das möchte ich hier nochmal ganz klar machen. Ihr wisst auch nicht alle, welche Dinge im Rucksack eurer Partnerinnen und Partner drin sind oder welche Traumata da drin sind. Und deswegen ist aber ein Partner nicht zwingend ein schlechter Partner.
Ja, du hast gerade ein wichtiges Wort noch gesagt, und zwar das Wort Konsequenzen. Und ich glaube, warum wir, also ich habe ja auch dieses tolle Interview mit Klaus Eidenschenk hier gehabt zum Thema Konflikte, ja. Dass man Konflikte auch angehen muss. Ich bin auch ein bekennender Konfliktvermeider im persönlichen Bereich, im beruflichen gar kein Thema, da gehe ich sofort rein, aber im privaten eher ein Konfliktvermeider. Warum? Weil man ja Angst vor den Konsequenzen des Ausgangs eines Konflikts hat. Und genauso ist es ja bei Entscheidungen, Unternehmensentscheidungen. Das heißt, was passiert, wenn ich XY entscheide? Was sagt der Betriebsrat? Was passiert mit den Mitarbeitern? Was passiert mit dem Aktienkurs? Wie bereitet man sich mental auf diese Konsequenzen vor?
Danke, dass du dieses Thema ansprichst. Vielleicht ein ganz kleines Beispiel noch aus dem Leben, auch noch mal Mittelstand. Ich habe ein Unternehmen über mehrere Jahre begleitet in der Führungsnachfolge und im Zuge dessen haben wir den ganzen Betrieb durchleuchtet und organisatorisch auch noch mal auf wirklich Plattformökonomie, künstliche Intelligenz, also wirklich verschiedene Bereiche und Changing Workstreams vorbereitet, also die ganze Transformation, kannst du sagen, vorbereitet. Im Zuge dessen habe ich festgestellt, dass verschiedene Führungs- und Leitungspositionen wirklich falsch besetzt waren. Und in meiner Rolle, weil ich da immer vorsichtig dran gehe, habe ich erstmal gefragt, wie kam es denn zu diesen Besetzungen? Ja, und da war einfach der Cousin vom Inhaber, der inzwischen aber schon durch einen Interimsgeschäftsführer ersetzt war, der hat dann halt die Rolle bekommen. Also Federless-Wirtschaft. Und da wir ja unglaublich viele eigentümergeführte Unternehmen in Deutschland haben und auch in den Hidden Champions sich da ganz viele verbergen, haben wir sehr oft diese Verstrickungen. Da kannst du nicht hingehen und sagen, der ist falsch auf der Rolle, muss ersetzt werden. Da wird dann sehr viel gemacht über Vakanzen und Rentenmanagement. Der geht in 3 Jahren in Rente. Ja, okay, aber der sitzt doch auf der Lieferantenliste. Und all eure Sachen gehen 3 Monate bis 5 Monate zu spät raus. Ja, ja. Ja, aber das kostet euch doch Geld. Und ihr habt Stornierungen deswegen. Und wir reden hier jetzt nicht über Pullover, sondern wir reden über Großindustrieanlagen. Also die an sich schon mal in der Anschaffung Millionen kosten. Und dann reden wir über Zölle und wir reden über die Ersatzteile und wir reden und reden und reden. Ja, ja, aber wir können den nicht auf eine andere Position setzen. Das würde der nicht verstehen. Wir müssen warten, bis der in 3 Jahre in Rente geht. Also ich musste so weit gehen, dass ich wirklich die Rechnung aufmachen musste. Also es ging nicht über die Vernunft, ja. Es ging auch nicht über die, naja, erstmal, du würdest vielleicht sagen, gesunder Menschenverstand, sondern wir mussten die Rechnung aufmachen. Wir mussten dessen Stelle gegenrechnen, gegen die ganzen Nachteile und das Worst-Case-Szenario. Also ich liebe das Thema Worst-Case-Szenario. Da tut es mir auch gut, dass ich aus einem Ärztehaushalt komme, ja. Wenn der Patient auf den in den Not-OP kommt und verblutet, da kannst du nicht sagen, na ja, aber ich habe jetzt erstmal Pause, ja, und du gehst ja jetzt gleich in den Urlaub, dann warten wir bis zur nächsten Schicht, ja, und das kannst du nicht machen. Du musst den Patienten jetzt versorgen, sonst musst du den Angehörigen da draußen sagen, ja, ich hatte Urlaub, ich hatte Schichtwechsel, ich hatte gerade Pause, ich habe noch nichts gegessen, ich hatte gerade keine Lust und so weiter. Wir mussten noch 3 Jahre warten. Geht nicht. Na, du musst sagen, ich habe jetzt alles gegeben, damit der Patient überlebt. Und so musst du auch als Industrieller, als Betriebsführer, als wer auch immer, musst du sagen, wir haben alles gegeben, damit unser Kunde bedient wird. Und kannst nicht sagen, naja, aber das war jetzt der Cousin vom Chef. Und die Rechnung haben wir auch gemacht. Wir kamen in Millionen Summen, die aufgrund dieser Fehlbesetzung in den Sand gesetzt worden sind. Und da musste dann auch dieser Hidden Champion sagen, okay, ich glaube, wir sollten mal was tun. Und dann hat der tatsächlich einen Assistant zur Seite gesetzt bekommen. Also nochmal mehr Kosten in Gehalt, damit der pro forma seinen Job behalten konnte bis zur Rente. Der Assistant hat die Lieferliste besetzt, alles in Ordnung gehalten, sodass jetzt der Cousin vom Chef sagen konnte, er hat alles unter Kontrolle. Soweit geht das.
Das ist eine schöne Überleitung für die nächste Frage. Was hindert uns denn am häufigsten daran, gute Entscheidungen zu treffen?
Gibt es unterschiedliche Gründe. Also, wir haben erstmal zwei große Typen, die sehen wir momentan in Politik und Regierung und die sehen wir aber auch in allen Unternehmen. Also das ist erstmal der große FOMO, Fear of Missing Out Any Information. Ja, wir müssen da noch eine Studie machen, wir müssen da noch mal recherchieren, wir müssen da noch mal nachfragen, kennst du? Ja, der Kanzler hat in einem Podcast gerade ein tolles Interview gegeben zum Thema Entscheidungen, wo er behauptet, er müsse auch mit 45% Informationssicherheit Entscheidungen treffen.
Hotel Matze.
Also, ob er das tut oder nicht und ob seine Regierung das tut, das mag ich jetzt mal gar nicht hier. Wir sind nicht in einem politischen Podcast, ja, und wir sind auch nicht pro und contra Scholz, aber weißt du, ich behaupte, er hat da theoretisch recht, ne? Weil was wir heute entscheiden, kann durch die Wirtschafts- und vor allen Dingen Wissenschaftslage morgen ja schon wieder komplett über den Haufen geworfen sein. Aber wir müssen heute Entscheidungen treffen. Die Leute sind aber nicht mit 45% oder 95%, vor allen Dingen nicht in Deutschland zufrieden, sondern unser Ingenieurswesen möchte ja wissen, sind wir 120% abgesichert. Und deswegen, ich habe es im Konzern erlebt, ich habe es im Mittelstand gesehen, ich habe es an der Universität gesehen. Ja, also gerade von mir eine Veranstaltung an der Universität, die ich gerade in Auftrag gegeben habe, wurde jetzt um ein Semester verschoben, weil wir nicht mit Sicherheit wissen, Achtung, ob es zeitlich in den Rahmen passt. Also wir haben die Gelder, wir haben den ganzen Apparat dabei, aber wir wissen nicht, ob es zeitlich in den Rahmen passt. Und da geht es um 2 Vorlesungswochen. Deswegen haben wir es lieber mal sicherheitshalber verschoben. Ja, also diese zeitliche Unsicherheit und derjenige, der das hätte zusagen können, ist jetzt gerade in Urlaub und die Assistentin traut sich nicht, im Urlaub anzurufen. Ich kann aber, wenn für eine Veranstaltung, die ich jetzt in Berlin habe, den Vorstand des KI-Verbandes Deutschland, kann ich im Urlaub anrufen. Also die richtig brennenden Sachen, die kann ich regeln. Aber an unseren Hochschulen oder in unseren Mittelständern, da muss die Urlaubszeit gewahrt sein. Weißt du, darum geht's. Also das ist wirklich Fear of Missing Out Any Information und da müssen wir aber wahren und so weiter und so weiter. Und das ist unsere größte Krux, Bürokratie und Informationsgehalt. Ganz wichtig. Das ist eine Blackbox. Da können wir nicht rein. Ja.
So, wenn ich jetzt wie immer mal auf die Uhr gucke, wir sind jetzt schon wieder bei 50 Minuten. Ich will den Zuhörerinnen noch ein bisschen gerecht werden. Die Folge heißt ja, was sind die 7 Pfade zu guten Entscheidungen? Gleichzeitig haben wir uns natürlich bewusst dafür entschieden, jetzt nicht alle 7 Pfade hier weit auszubreiten. Dafür gibt es auch ein sehr tolles Buch.
Wir haben schon viel verraten. Also.
Ja, aber was vielleicht nochmal ganz spannend klingt, ist das Dahm-Bienertsche Modell zur Entscheidungsfindung.
Ja.
Vielleicht magst du dazu noch was erzählen.
Und Jörg Behnert habe ich heute Morgen übrigens telefoniert schon, bevor ich mit dir gesprochen habe. Also ganz spannend. Der Jörg Behnert ist der Vorstand des Deutschen KI-Verbandes und berät tatsächlich auch die Regierung, also sitzt zur Rechten von Scholz, saß schon zur Rechten von Merkel, bespricht sich mit Lindner und ist in allen Konzernen und im Mittelstand vertreten. Jörg Behnert sitzt in Köln und Und er ist natürlich jemand, der sagt, eine Entscheidung ist nicht der Entscheidungsfindungsprozess, sondern Entscheidung ist ja oder nein und egal wie rum, ist es auch eine Entscheidung. Und eine Entscheidung kann maximal optimiert werden, aber es geht nicht um dieses Emotionale, es geht nicht um dieses, ja, aber brauchen wir nochmal ein Tüpfelchen mehr Information oder hier oder da und drehen wir nochmal die Runde und wie groß muss das Gremium eigentlich sein. So eine Entscheidung ist einfach rechtsrum oder linksrum, ja oder nein, und wir drücken dann den Button und dann läuft die Entscheidung. Und wie werden Entscheidungen vor allen Dingen vor dem Hintergrund unserer ganzen Robotik, Automatisierung, künstlicher Intelligenz jetzt und vor allen Dingen in Zukunft auch getroffen und was machen wir damit? Und der Kreislauf ist einfach folgender, da auf dieses Modell willst du hinaus. Wir haben interne und externe Daten, die internen, die können wir abfragen, so was meinen die Leute, sollen wir es machen, sollen wir es nicht machen, dann kommen noch Umfeldentscheidungen. Dann kommt sowas wie Corona, das kommt ein Tsunami oder irgendetwas, die können wir nicht beeinflussen, interne können beeinflussen. Dann müssen wir ein Dashboard entwickeln, das haben die meisten Unternehmen nicht. Wann ist eine Entscheidung überhaupt eine gute Entscheidung? Ja, also anhand von Nutzerzahlen, anhand von Produktionsfehlern, anhand von, ja, also KPIs tatsächlich. Wann sind wir zufrieden, relativ zufrieden, gar nicht zufrieden? Ja, und da müssen wir eine Skala entwickeln. Und dann müssen wir die Entscheidung Ergebnisse beobachten. Und je nachdem auf dieser Skala, also den KPIs, müssen wir während dieses Experiment, Entscheidung ist ein Experiment, sagt der Jörg Biener, da gebe ich mal völlig recht, müssen wir sagen, okay, jetzt haben wir so und so viele Dismissals, haben wir so und so viele Retouren und so weiter, müssen wir ein Gremium da drauf gucken lassen, warum ist das eigentlich so? Und bitte nicht nur Ingenieure oder bitte nicht nur Leute aus der Logistik, sondern möglichst interdisziplinär, ja, also Leute aus Forschung und Entwicklung, Leute aus dem Marketing, Leute aus dem Sales und so weiter. Und das nicht zu groß ziehen, weil das kennst du auch. Mach mal eine SAP-Implementierung in einem Unternehmen. Da sitzt das ganze Unternehmen auf einmal mit am Tisch und das SAP-Modul wird auf einmal ganz SAP im Unternehmen und das muss natürlich scheitern. Ja, weil jeder mitquatscht, sondern wirklich nur die Experten aus den jeweiligen Bereichen und die müssen sich darüber unterhalten. Und so wird das Experiment, beziehungsweise die Entscheidung immer wieder angeguckt, bis wir zu einem optimalen Ergebnis kommen. Nichts anderes ist eine Entscheidung. Was passiert in Wirklichkeit? Wir haben einmal entschieden, dann ist das Ergebnis aber nicht, wie wir es uns meinen, vorgestellt zu haben und wir brechen wieder ab und machen es nie mehr. Ja, und das ist falsch, sondern wir müssen auch da wieder Verbindlichkeit, du nennst es Ownership, ich liebe dieses Wort. Ownership muss sein, okay, erstes Experiment anhand unserer KPI, sagen wir mal 50-55%, wie kommen wir im nächsten Durchgang auf die 80% und wie kommen wir danach auf die meinetwegen 95%, wohlwissend aufgrund äußerer Faktoren. Es ist draußen zu kalt, es ist draußen Klimawandel, es ist draußen Demonstration, es gibt Klimakleber und so weiter und so weiter. Kommen wir nie auf 100%. Aber das, was wir beeinflussen können, das können wir mittels Ownership, weil wir wirklich alles dran setzen. Geben wir unsere 100% und das wollen wir erreichen. Also wie können wir die internen Faktoren so drehen? Das ist eine Entscheidung.
Ja, find ich schön, weil das den Bogen nochmal zu dem schließt, was wir am Anfang auch hatten, wo du gesagt hast, es sind dopamingetriebene Menschen und ich hatte mir dann als Stichwörter noch hingeschrieben, neben Ownership einfach Disziplin und Durchhaltevermögen.
Ja.
Ich glaube, genau dieser iterative Ansatz, auch mit diesen OKRs, Objectives and Key Results, ist genau der richtige Kurs, um einfach, okay, wir fahren jetzt nach Amerika mit unserem Boot und ja, da ist mal was im Weg, da ist mal eine Stromschnelle, da müssen wir was umschiffen, aber einfach diese Kurskorrektur und nicht zu sagen, okay, ach, jetzt mussten wir zweimal ausweichen, jetzt drehen wir ab und kehren zurück in den Hafen und lassen es liegen.
Genau.
Und ich glaube, das ist das, was, wenn man da ein bisschen mehr Durchhaltevermögen, Disziplin und Stringenz hat um gleichzeitig aber natürlich agil agieren zu können. Mir fällt da einfach gerade so ein Coachy ein, der immer 100% will. Das heißt, der hat 3 Leute zur Planung und plant immer die 3 Leute ein. Die haben aber Urlaub, sind krank und ist dann enttäuscht, dass die 100% nie erreicht. Dann ist halt die Zielrichtung, oder die Zielrichtung war richtig, aber der Ressourcenansatz falsch kalkuliert. Und da darf man einfach das anstellen, nicht das Ziel in Frage stellen, das Gesamtziel, sondern einfach die Rahmenbedingungen für vorhandenen Ressourcen.
Ja. Ja, ich finde es toll, was du sagst. Zu mir kam mal einer, hat mich angerufen und wollte mit mir als Start-up-Unternehmer, wollte mit mir mal einen Müsli-Riegel für vegane Extremwanderer entwickeln. Ja, so.
Lembasbrot hieß das bei Herr der Ringe, glaube ich.
Sowas. Also ganz toll, ganz toll. Dann habe ich gesagt, ja, okay, wie weit bist du denn schon? Dann hat er gesagt, er hat mit einer Ein-Sterne-Köchin hat er also eine vegane Rezeptur entwickelt. Mhm. Und es fehlt jetzt nur noch an der Verpackung. Habe ich gesagt, wie viele Riegel hast du denn schon testen lassen und was soll der kosten? Und jetzt Achtung, er hat 5 Leute diesen Riegel probieren lassen. Okay, sind es denn Extremwanderer? Nein. Und wie viel soll ein Riegel kosten? Naja, so 8 €. So, jetzt finde die Fehler, entschuldige bitte. Aber weißt du, das ist für mich so voll fern von allem. Aber er hätte die Entscheidung getroffen sein und dann will er zu die Höhle der Löwen. Dann habe ich gesagt, hast du die Höhle der Löwen schon ausreichend geschaut? Meine Fragen waren die aus die Höhle der Löwen. Du kommst ja noch nicht mal bis an die Schwelle. Ja, wenn du 30 Tage wanderst und ich bin den Jakobsweg schon gelaufen, ja, du wirst ja arm. Außerdem, du kriegst sie ja unterwegs nicht gekauft in Nordspanien oder sonst wo, weil niemand möchte sich so einen teuren Riegel ans Bein binden. Also musst du die ja mitnehmen im Rucksack. Du hast ja keinen nebenher, der dir die fährt. Weißt du, was du da an Gepäck hast? Weißt du, was so ein Wanderrucksack maximal wiegen darf? 10 Kilo. Wie viel wiegen denn deine Riegel? Ach so, ja, darüber hat er noch gar nicht nachgedacht. Ja, bitteschön, dann machst du bitte Extremwandern von hier bis Koblenz, da kannst du dir ein paar Riegelchen mitnehmen. Ja, aber 8 € pro Riegel, wie viel brauchst du denn am Tag? Und dann hat sich rausgestellt, es würde gar nicht reichen, weil man bräuchte doch noch eine Mahlzeit, die er aber auch produzieren würde. Die würde aber dann 15 € kosten und die müsste man auch im Rucksack transportieren. Aber er hat nicht drüber nachgedacht, dass man in diesem Rucksack, dass der ja was wiegt und dass man noch was anderes mitnehmen muss. Weißt du, das sind diese Dinge, wo ich einfach sage, Leute, überlegt auch die Konsequenz. Entscheidung hat immer mit Konsequenz zu tun. Und da braucht es einfach 2, 3 Leute, die mit dir über die Schulter gucken, die Ahnung davon haben. Deswegen auch interdisziplinär drauf gucken.
Ja, entschuldige, dass ich hier gerade scrolle. Ich suche nur gerade die Folge, denn ich hatte den Paper Wings Podcast schon von jemandem von Höhle der Löwen hier, die nämlich die ganzen Vorgespräche geführt hat. So, ich muss jetzt aber schon weit scrollen, bei Folge 77 schon. Und da haben wir genau drüber, also die hat genau diese Use Cases einfach immer durchgespielt schon und auf Herz und Nieren überprüft. Und das ist dann spannend. Also das ist klassisches Business Model Canvas, so ein bisschen durchspielen. Ja, und einfach ein paar Hausaufgaben machen. So.
Und ich fühle mich gerade so geehrt, weil du hast ja so tolle Leute ja schon im Podcast gehabt. Es war mir nicht bewusst, dass ich bin ein kleines Licht dagegen. Wahnsinn! Dankeschön, dass ich da sein darf. Ganz cool.
Wir sind schon jetzt bei einer Stunde. Was wäre noch eine Frage, die ich dir stellen sollte, damit wir das Thema für dein Gefühl ausreichend beleuchtet haben?
Also was ich wirklich toll finde, auch auf Basis dessen, was du gesagt hast, man darf sich ja auch mal fragen, was für ein Entscheidungstyp bin ich und was für ein Entscheidungstyp sind denn meine Kunden oder die Menschen, mit denen ich arbeite? Diese Frage stellen sich, glaube ich, viel zu wenig, auch in unserer schwarz-weiß denkenden Gesellschaft. Zu mir kommen viele Leute, auch wenn sie in hohen Positionen sind oder in Teams, ja, gerade Teams, das ist auch interessant, die sagen, wir können nicht entscheiden oder wir kommen nicht zu einer Entscheidung, ja, entscheide du für uns, Johanna. Was denkst du, wie viele Leute sagen, treffen Sie bitte für uns die Entscheidung, Frau Dahm? Und da hilft es auch mal zu wissen, was man für ein Entscheidungstyp ist, ja, auf meiner Webseite, zusammen mit dem Entscheidungstyp Institut, was ich gegründet habe, haben wir ja ein Entscheidungstypen-Assessment. Ja, ganz gratis, und das kann man sich auch kann man für sich selbst machen oder im Team machen. Und das empfehle ich all denen, die sich so ein bisschen hinter dieser Entschuldigung, ich kann mich nie entscheiden, ja, so zurückziehen. Das liegt vielleicht daran, dass du nicht so entscheidest wie andere Leute. Es gibt ja so diejenigen, so die Pioneers, die treffen Entscheidungen und dann machen die das mit aller Ownership, und manchmal überbügeln die auch andere Leute. Ja, die nehmen gar nicht alle mit. Ja, wenn du noch nicht so weit bist, egal, ich mach das jetzt. Ne? Und dann gibt's diejenigen, die vergleiche ich immer mit den Sturmtrupplern aus Star Wars. Ja, die werden überzeugt von ihrem Chef. Ja, und dann sagen die, okay, gib mir ein paar Ressourcen an die Hand, wir machen das. Die findest du oft im Marketing. Denen hältst du eine Karotte hin, die sind von dem Produkt überzeugt, ja, oder die wissen, Thermomix ist alles oder was weiß ich, dann gehen die. Die laufen. Manchmal auch wie eine Stubenfliege, ja, die hauen sich dann dreimal die Nase an der Scheibe an, erst dann haben die den Umweg durch das offene Fenster daneben. Und dann gibt's aber so die Integrators, die findest du oft im HR oder bei den Coaches oder so, ja. Oder Lehrer auch oft, die müssen alle erstmal ins Boot holen, die müssen erstmal alle Stimmen eingefangen haben, Betriebsräte, ne? Die müssen erstmal alle hören und so weiter. Und erst wenn alle überzeugt sind, dann können die gemeinsam entscheiden. Die sind auch wichtig jetzt gerade in diesen Transformationen, aber die darfst du nicht vorne dran stellen. Ja, so, und dann gibt's eben noch solche, weißt du, die sind eher so skeptisch, und da gibt die Firma dann auch oft auf, wenn sie Gegenwind bekommt, ja, das sind so die Guardians, die wollen gerne die Regeln einhalten, die sitzen in Compliance, die sitzen in Legal, ja, die sind
Quality.
Quality, die sitzen in Controlling, die sitzen auch oft in IT, die sagen, das geht so nicht. Das können wir so nicht machen. Die wissen, wie die Arbeitsrechtler funktionieren. Die wissen, wie die Juristen funktionieren. Die wissen, wann man Krach kriegt mit Impressumsjägern und so. Ja, die sind aber auch wichtig, weil das sind diejenigen, die die Autobahn abgesteckt haben. Ja, und ich bin total dankbar, wenn ich die alle in einem Team habe. Also wenn ich Teams neu formieren kann. Ja, weil die sich gegenseitig befruchten. Habe ich da nur Pioneers drin, die schlagen sich erstens gegenseitig tot und zweitens, wir kommen nie zum Punkt, weil wir sind schon über den Punkt raus. Habe ich nur Sturmtruppler, die rasen mir in alle Richtungen noch, bevor ich die Guidance habe, ja, die SOPs aufgebaut habe. Habe ich nur die Guardians, komme ich nie auf die Autobahn, weißt du? Deswegen, also Leute, hinterfragt mal, wo steht ihr denn? Und hadert nicht mit eurem Typen. Ich wäre auch so gerne wie Elon Musk. Ich wäre auch so gerne wie der. Nee, guckt, dass ihr an der richtigen Position seid. Und dann werden im Team auch die richtigen Entscheidungen getroffen. Weil zu mir kommen auch oft Leute und sagen, ja, der Einzelne, das sind ja alles Einzelentscheidungen. Aber wie treffe ich denn im Team die richtigen Entscheidungen? Dann, wenn du die richtigen Typen im Team hast. Dann funktioniert das. Ja, und super. Das würde ich gerne mitgeben, weil oftmals sind die Vorgesetzten nicht die richtigen, die Leute, die die richtigen Teams zusammenstellen. Ja, und da bin ich auch froh, dass das jetzt langsam so durchsickert.
Ja, hast mich gerade abgeholt mit ein paar Wörtern, weil es so zutreffend ist. Also Punkt 1, also du hast einen Typus beschrieben mit vielen Wörtern, die auf mich zutreffen. Punkt 1, ich bin Marketier, ich war ja Leiter Marketing. Ich bin Pionier, das sind quasi die Sturmtruppler beim Heer. Das heißt, das sind die da, wo wir sind, ist vorne, war unser Slogan. Ja. Das heißt, da bin ich gut in Resonanz gegangen, das ist nämlich genau meins. Und ich habe immer wieder Herausforderungen mit Compliance, Quality etc. Ja. Und Controlling, die total wichtig sind, aber natürlich die Anfangsgeschwindigkeit immer versuchen zu bremsen, zurecht zu bremsen, weil es braucht das Ganze, es braucht den ganzen Verband, der geschlossen dann ankommt, aber das ist genau wichtig.
Ja.
Für die Zuhörerinnen, ich habe es mal schnell noch rausgesucht, weil es war schon über 100 Folgen her, es ist nämlich die Folge 77 und die Folge heißt, wie komme ich vom Pitch zum Deal? Da war ich im Gespräch mit der Pitchberaterin von Höhle der Löwen, Ruth Krämer. Also wer das nochmal hören will, gern nochmal reinhören. Ist schon ein paar Folgen her. Ich würde gerne noch eine Abschlussfrage stellen zum inhaltlichen Hauptteil. Was würdest du sagen, wenn ich jetzt böse bin und sage, kurz zusammengefasst, was muss man gewährleisten, um gute Entscheidungen zu treffen?
Setze dir ein Ziel. Also kenne die Konsequenz deiner Entscheidung. Kenne das Worst-Case-Szenario, wenn du nicht entscheidest. Also wenn du einfach so weitermachst wie bisher, was passiert dann? Schlimmstenfalls, wirklich schlimmstenfalls. Also der Patient verblutet, ja? Also so, ne? Kannst du damit leben? Also kannst du auch mit dieser Konsequenz leben, ja? Dass dein Unternehmen den Bach runtergeht, dass deine Leute ihr Gehalt nicht mehr bekommen, dass sie weggehen oder was auch immer, dass du nicht mehr attraktiv bist für Wettbewerber, für Anwerber, Bewerber und so weiter und so weiter. Und dann reduziere deine Zeit, die du entscheidest. Also setz dir wirklich ein Limit, bis wann du entschieden haben willst und das so kurz wie möglich. Weil jeder Tag, den du verlierst, ist da tatsächlich ein verlorener Tag oder einer, der in der Zeit etwas Besseres entschieden hat.
Super. Jetzt habe ich eine fiese Testfrage, die löse ich aber sehr gerne auf gleich. Weißt du, was der Kobayashi Maru-Test ist?
Nein, erzähl mir.
Okay, ist nämlich eine Nerdfrage. Bin mal gespannt, bei wem jetzt die Alarmglocken hochgehen. Der Kobayashi Maru-Test ist ein fiktives, nicht bestehbares Übungsszenario, das in mehreren Filmen und Serien des Star Trek-Universums erwähnt wird. Was ich da ganz stark finde, da geht es einfach um die Ausbildung zum Commander in der Sternenflotte. Und manchmal gibt es halt nur Scheißentscheidungen, Entschuldigung. Aber es manchmal, wenn Krise ist, ist Krise. Das heißt, entlasse ich, stelle ich ein Produkt ein. Und diese Herausforderung, auch blöde Entscheidungen zu treffen, wo die ein Arzt treffen muss, im Worst Case, so wie du gesagt hast, ist genau das. Ich kann Sachen da nicht aussitzen. Das macht es immer schlimmer für alle Beteiligten. Und manchmal muss ich jemanden über die Klippe springen lassen. Klingt jetzt hart, aber das gehört halt zur Führungsverantwortung dazu.
Ja, manchmal muss ich auch eine Entscheidung treffen, damit zumindest der Status quo bleibt, weil alles andere wäre noch schlimmer. Dann ist ein Patient eben mit einem Herzschrittmacher oder da ist ein Patient eben mit nur noch einem Bein, aber sonst geht die Sepsis durch den ganzen Körper und er ist tot. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ja, und die wird immer nach bestem Wissen und Gewissen gefällt. Es kann aber nicht bestem Wissen und Gewissen sein, nichts zu tun. Das kann es nicht sein. Damit möchte ich nicht leben. Und du hast mich ganz zu Beginn gefragt, warum ich mit diesem Engagement dranbleibe. Das möchte ich den Menschen mitgeben, ja? Handle. Es heißt nicht handle nach bestem Wissen und Gewissen, sondern handle nach bestem Wissen und Gewissen. Und jetzt in dieser sich wandelnden Zeit, wo jeden Tag was anderes kommt, dann lass auch vielleicht mal was weg, wenn es dich am Handeln hindert, dass diese vielen Nachrichten auf dich einpumpen oder dass es dich fertig macht, was gerade im Iran passiert oder sowas, dann blende das eben aus und konzentriere dich auf deine einkommenbringendsten Geschäftsaktivitäten, ja? Wenn du da nicht resilient, du hast von Resilienz gesprochen, wenn dich das Geschehen im Iran jetzt fertig macht, ja, dann lass den Iran eben weg. Wir sind hier, ne? So. Und tu die Dinge, die dir gut tun, damit du nach bestem Wissen und Gewissen handeln und entscheiden kannst.
Ja, super Impuls. Auch von mir Selbstkundgabe quasi. Ich verfolge den Ukraine-Krieg quasi täglich, aber als dann der Israel-Gaza-Krieg dazu kam, habe ich vom Tag 1 das nicht geschaut, weil es zu viel ist, weil ich es nicht verarbeiten kann, mental, und mich das zu sehr mitnimmt und das wirklich auch an die, das hat nichts mit Ignoranz, sondern mit Selbstfürsorge zu tun. Du bist ja auch mit der fantastischen Katrin Hegendörfer gut zusammen, die als Psychologin da auch sehr viele gute Arbeit leistet. Also auch dieses Buch von Katrin Hegendörfer sei noch mal empfohlen, die auch bei dir in dem Buch mal mitgeschrieben hat. War nochmal ein kleiner Exkurs, aber ich fand diesen Appell auch nochmal ganz wichtig. Um handlungsfähig zu bleiben, muss ich auch in der Selbstfürsorge agieren. Das ist wie im Flugzeug, ne? Erst die Maske für den Erwachsenen, damit er dann dem Kind die Maske geben kann. Es bringt nichts, wenn ich ersticke, weil ich versuche, meinem Kind die Maske aufzusetzen und selber nicht für gesorgt habe.
Ja. Das ist richtig. Und weil du gerade Kinder erwähnt hast, ne? Also ich meine, ich werde jetzt 50 und der Punkt ist, dass ich ja dann noch den Golfkrieg mitbekommen habe und die Golfkriegbilder, die waren ja damals noch krass über die Medien, vor allen Dingen über den Fernseher. Und ich habe damals als Kind das rezipiert und habe vom Golfkrieg geträumt. Und meine Eltern haben dann für mich die Entscheidung getroffen, mich kein Fernsehen mehr gucken zu lassen. Bis heute besitze ich keinen Fernseher. Ja, das ist eine gute Entscheidung für mich gewesen. Und auch Eltern, die sich fragen, welche Entscheidung sie treffen sollen für ihre Kinder, nicht zögern, wenn ihr merkt, das ist für eure Kinder zu viel. Weniger ist oftmals mehr. Weniger Spielzeug ist in Ordnung. Nicht so viel Reizüberflutung. Eure Kinder starten noch früh genug selbst ins Leben. Ja, aber haltet die ein Stück weit fern, auch von diesen negativen Reizen. Die werden ihre eigenen Entscheidungen noch früh genug treffen. Also da nicht gleich mit allem und vor allen Dingen nicht mit allen Negativen konfrontieren.
So, super Johanna. Wir haben schon ganz viel Persönliches einfließen lassen in unseren Hauptteil, auch schon im Intro. Aber jetzt hätte ich noch ein paar gezielt persönliche Fragen. Wir machen aber einen sanften Übergang noch mit einer inhaltlichen Frage. Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
Führung beginnt, wir denken ja immer, ich muss mich gerade nochmal korrigieren, um das verständlich zu machen. Wir denken bei Führung immer an ein bestimmtes Bild, nämlich ich habe Mitarbeiter. Dieses Bild gehört korrigiert, krass korrigiert. Führung heißt für mich in erster Linie Selbstführung. Jeder Mensch ist eine Führungskraft seiner selbst. Das bedeutet Selbstreflexion. Und Selbstwirksamkeit, die beginnt, wenn ich morgens aufwache und ein Äugelchen und dann das andere aufmache. Wie ist meine Befindlichkeit? Ja, und dann zu sagen, ich bin für meine Befindlichkeit heute, wie ich mir und der Welt entgegentrete, selbstverantwortlich. Also wie kann ich heute aus diesem Tag mit meiner Wirkung das Beste machen? So, und dann ist erst dieses Thema Führung im Sinne von, wie verhalte ich mich? Führung ist eine Haltung gegenüber anderen, ob ich für die disziplinarisch verantwortlich bin oder nicht. Ja, aber gehen wir dann in dieses Bild der Disziplinarität, also ich habe Mitarbeitende, wie gehe ich als Vorbild voran, wie verhalte ich mich denen gegenüber, meinen Peers, Kolleginnen und Kollegen, auch meinem Chef gegenüber, ja, dann natürlich Kunden und Klienten und so weiter, das sind die vier Dimensionen der Führung, also vier Vektoren in alle Richtungen, durch meine Haltung und durch mein vorbildhaftes Verhalten, durch die Ownership für meine Dinge, Disziplin, Leistung und vor allen Dingen auch durch Dinge, die ich nicht tue, die ich unterlasse. Ich belästige keinen anderen mit meinem privaten Kram, mit meiner schlechten Laune, ja, mit meinen Süchten, mit meinen Ängsten oder sonst irgendwas. Ich bin ein Vorbild für mich selbst und für andere. So, das ist Führung. Also wir müssen die Korrektur machen. Jeder ist Führungskraft in seinem Leben und durch sein Leben und für andere mit seiner Haltung.
Sehr schön. Über welche berufliche Leistung bist du besonders stolz oder glücklich erreicht zu haben?
Das Wort Stolz ist gar nicht so wirklich in meinem Denken. Ich freue mich am Erfolg anderer. Ich habe dir vorhin gesagt, also mein Lebensmotto ist, andere über sich hinaus zu wachsen und dadurch auch mich auch mit zu wachsen, weil das ist der Anspruch an mich selbst, dass ich immer wieder auch auf Augenhöhe mit den anderen bin. Wenn ich allerdings schaue, dass alle, mit denen ich gearbeitet habe, die Ehre auch hatte zu arbeiten, sich weiterentwickelt haben, also bis zu Vice President in der Novartis, alle ihre Ziele erreicht haben, die sie sich gesteckt haben und übertroffen haben. Jetzt, ob das Umsatz ist, ob das Bekanntheit ist, ob das Reichweite ist, ob das Entwicklungen sind, dann muss ich sagen, erfüllt mich das mit Freude, weil ich mich so mitfreue mit den anderen. Ob das jetzt Stolz ist, ist vielleicht eine semantische Frage, ja? Oder eine terminologische Frage. Aber es ist nicht so, dass ich deswegen jetzt auf ein Forbes Magazine möchte. Ja. Was mich manchmal anrührt, ich habe ja auch so eine Untersuchung gemacht, ob Drogenkonsum unsere Entscheidungs- und Führungsqualitäten beeinflusst und wenn ja, wie. Ich durfte mit LinkedIn dazu einen Kurs produzieren und derjenige, der mit mir das produziert hat, ist mir danach weinend um den Hals gefallen und hat gesagt, Johanna, meine Frau ist Streetworkerin und hat ein ganzes Team und ich glaube, wir haben hier etwas wirklich Gutes getan. da war ich sehr gerührt. Ja, solche Momente, in denen dich etwas tätscht, ja, in denen dein Herz berührt wird durch das, was du machst, das sind Momente, die sind einzigartig.
Mhm. Welche Fähigkeit oder Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Mein langes Zögern würde jetzt bedeuten, dass ich schon alles kann. Das stimmt nicht. Ich kann mich gerade nur nicht entscheiden. Ja, also ich schwankte zwischen in die Zukunft schauen.
Du musst dich entscheiden.
Ja, die verstehen. Also woran ich wirklich arbeite, ich kann dir sagen, woran ich wirklich arbeite. Ich möchte sehr gelassen sein. Also Gelassenheit ist, glaube ich, etwas, was wir wirklich brauchen, weil das Leid in der Welt und die Spaltung in der Welt sehr stark zunimmt. Wir haben gerade über das Kriegsgeschehen gesprochen und so weiter. Und ich glaube, gerade unsere Berufe, deiner und bedingt auch meiner, den können wir gut, nicht so sehr durch technische Fertigkeiten, das auch, aber das können wir ja lernen, ausüben, aber auch durch die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen. Du weißt, ne, also Herr, gib mir die Gabe zu erkennen, was ich ändern kann, also die Kraft, auch das zu tun, aber dann die Gelassenheit, beides voneinander zu unterscheiden, das, was ich ändern kann und das, was ich nicht ändern kann. Und ich glaube, die Kunst ist, die Gelassenheit zu ertragen. Und daran, das möchte ich wirklich gerne können. Und darin übe ich mich. Ich habe einen kleinen Hund, der mich da schon sehr gut begleitet. Ich habe mit Lamas gearbeitet. Ich werde nächstes Jahr eine Lama-Ausbildung machen. Und da wirklich in der Gelassenheit zu bleiben, das möchte ich gerne können.
Ja, ich hab letzten Sommer in Südtirol so eine Lama-Führung mitgemacht. Genau. So, das war ein gutes. Ja. Ich habe ihr auch gesagt, sie soll unbedingt Führungskurse geben, weil es geht um Ruhe, Klarheit, Bestimmtheit. Das wäre so gut für Führungskräfte, weil die Tiere gehen so gut in Resonanz, aber man kann sie halt nicht hektisch durchjagen. Man muss klare, ruhige, strukturierte Führung machen mit dem Tier. Dann muss jetzt also Lama ist ein gutes Beispiel dafür.
Ja. Und ich glaube, ich habe es dann erreicht, wenn ich nicht mehr den Gedanken habe, das wäre jetzt gut für die anderen. Ja, es kommen auch ganz viele Leute zu mir, kaufen das Buch und sagen, oh, kann ich noch eins haben für meinen Chef? Oder das sollte mein Chef mal lesen. Sondern wenn du in dem Moment einfach sagst, das tut mir gut und nicht mehr in den Transfer gehst. Ja, oder das müsste mal der Scheich von Abi Yassi Kalun machen oder das müsste mal der Kanzler machen oder so, sondern einfach nur sagen, das ist jetzt gut, so wie es ist, in der Gelassenheit, dann hätte ich dieses Ziel erreicht. Also wenn ich mit 87 das habe, dann sprechen wir, dann ist es das letzte Mal wahrscheinlich, dass wir sprechen, ich hoffe das ganz oft, aber dann habe ich die Gelassenheit, glaube ich, erreicht. Ja.
Sehr schön. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt oder beeinflusst?
Ronja Räubertochter. Mit der Riemenlänge Abstand zu Birk, ja, also egal wie du, welche Beziehung du hast, aber halte immer eine Riemenlänge Abstand, ja, also dich nie vereinnahmen lassen, den anderen nie vereinnahmen, das ist wichtig, auch in der Führung, auch in persönlichen Beziehungen. Dann Gregor McKnowen, Essentialism.
Mhm, ja. Kenn ich nicht.
Das ist ein Buch, nach dem lebe ich schon oder habe auch schon vorher gelebt. Ich bin kein Mensch, der irgendwas zu viel hat. Ja, also weder mental noch im Materialistischen. Mir geht es um Essenz. Ja, bei mir geht es auch nicht darum, kauf ein Coaching und danach kaufst du das nächste und dann kaufst du die Masterclass und dann da oder so. Oder bei mir, wenn du bei mir wärst, du würdest sehr fast monasteriale Zustände haben. Also ich bin jemand, ich lebe sehr essentialistisch und es tut gut, ja. Also kein Stück zu viel. Und dann, ich habe auf Bali mal so ein süßes Buch gefunden, The Book of Oracles. Mhm. Und das kennt keiner, weil das wird auch nicht mehr aufgelegt. Aber weißt du, manchmal, da gehst du, ich liebe Buchläden, ja. Und dann gibt es manchmal so Leute, die legen ihre Bücher einfach auf andere Bücher und irgendwo ab. Ja, und dann siehst du gar nicht, was da eigentlich liegen sollte. Aber ich habe da das Book of Oracles gefunden. Und dann habe ich eine Seite aufgeschlagen und dann stand da in der, also übersetzt, sei wie die Sonne, sie strahlt aus sich selbst.
Schön.
Ja, und das bedeutet ja, zapf niemand anderem Energie ab. Ja, oder stell dich nicht in die Energie von jemand anderem, um zu scheinen. Ja, und es gibt ja so viele Leute, die lassen sich mit Stars fotografieren oder die, ja, oder die brauchen irgendetwas, vielleicht auch an Drogenkonsum oder brauchen irgendwie tolle Sachen, um noch großartiger zu wirken oder so, ja. Das braucht die Sonne alles nicht, ja, sondern sie strahlt Kraft ihrer selbst. Und das hat mich so beeindruckt, dann habe ich gleich das ganze Book of Oracles mitgenommen.
Sehr schön. Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert und welche haben dich zum Erfolg geführt?
Das ist eine sehr interessante Frage. Danke dafür. Ich habe ja ein bisschen über meine Erziehung erzählt. Meine Eltern haben mir immer gesagt, bleib in der zweiten Reihe. Meine Eltern sind Kriegsgeneration gewesen und den Satz haben sehr viele Kinder der Kriegsgeneration einfach aus Schutzgründen, also nicht auffallen, kein Ton zu viel sagen, aufpassen, sonst passiert dir irgendwas, ja, sonst kannst du gecasht werden. Meine Mutter ist 39 geboren, mein Vater 28. Und aus dem Hintergrund ist es natürlich ganz anders zu verstehen als für uns Menschen heute. Und darum habe ich mich sehr lange gewehrt, eine prominente Rolle einzunehmen, in die ich aber immer wieder gezogen worden bin. Also alle meine Arbeitgeber, alle meine Projektgeber, alle wollten, dass ich vorne stehe. Und ich habe mich sehr aktiv dagegen gewehrt, weil ich diese Unsicherheit der Sichtbarkeit gespürt habe, die vielleicht ist es auch so eine Kriegsenkelgeneration oder so, ja. Also diese Angst, die habe ich wirklich physisch gespürt. Alle Blicke auf mir, ich habe vor 700 Außendienstlern meine erste Keynote gehalten. Ich habe vor 2000 Leute sprechen müssen, physisch, ja. Also ohne irgendeine Speaker-Ausbildung oder irgendetwas. Und ich habe Angst gehabt, physische Angst. Und die Leute waren oft nicht begeistert, weil ich viele schlechte Nachrichten bringen musste. Aber sie haben es angenommen. Und ich habe immer angefangen damit zu sagen, ich stehe nicht gerne hier. Aber ich muss euch etwas mitteilen. Und das haben die Leute angenommen. Ja, also diese Authentizität. Ich bin kein großer Redenschwinger, auch wenn ich war auch mal bei Hermann Scherer und so weiter. Und alle haben immer gesagt, du kannst doch so aus dir herausgehen und motivieren und so weiter. Das bin ich nicht. Ich sage den Leuten immer die Wahrheit, so wie es ist. Ja. Und jetzt habe ich den zweiten Teil der Frage vergessen, Entschuldigung.
Was war der ein limitierender Glaubenssatz und welcher hat dich quasi nach vorn gebracht? Welcher Glaubenssatz hat dich zum Erfolg geführt?
Ich habe einmal einen Satz gesagt, entscheiden ist handeln trotz Zweifel und Angst.
Stark.
Da habe ich mal in einem Interview gesagt, der steht jetzt, ich habe dafür nicht gesorgt, aber der steht auf dem Klappentext meines Buches und der wird immer wieder zitiert und tatsächlich ist es so, ich habe ja immer entschieden trotz Zweifel und Angst. Ja, also würde ich verhungern im Studium, ja, würde ich das schaffen mit der Promotion, würde ich meine erste Führungsaufgabe, ich hatte keine Ahnung, was ich in der Novartis machen sollte. Ich hatte wirklich keine Ahnung, ich habe eine Rollenbeschreibung bekommen, die hat nichts zu tun gehabt mit dem, was ich später gemacht habe, ja. Ich habe keine Ahnung gehabt, aber ich habe Ja gesagt und sag Ja zum Leben trotz Zweifel und Angst. Das ist, glaube ich, der Satz oder vielleicht ein Mantra. Ich weiß es nicht, das wird oft so hoch aufgehängt, ja. Aber ich glaube, das ist ein Satz, der mich ausmacht. wir machen das jetzt mal. Mal gucken, wie es ausgeht. Irgendwie wird es ausgehen. Nächstes Mal machen wir es besser. Gelernt haben wir ohnehin. Ja?
Ja, sehr schön. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Niemand ist perfekt. Also eine Erkenntnis, die hat was mit Persönlichkeiten, aber auch mit Erkenntnis zu tun. Niemand ist perfekt. Ja, du kannst, viele Leute sind immer auf der Suche nach einem Mentor oder nach dem perfekten Ideal oder was. Menschen können in einer Sache wirklich, wirklich gut sein. Und die sind auf der anderen Seite entweder nicht perfekt oder sogar ein Arschloch. Und du kannst dir trotzdem aus dem, was sie gut machen, was rausziehen. Ja, also ich hatte wirklich, hatte tolle Chefs, ich hatte schlechte Chefs, die waren aber dann tolle Eltern oder vielleicht auch mein Vater war ein grandioser Chef, aber der war als Elternteil einfach, als Vater nicht geeignet oder wie auch immer. Du kannst dir von jedem irgendwas abgucken, was er sensationell macht, aber habe nicht den Anspruch an die perfekte Persönlichkeit. Das ist mal Nummer eins. Das musste ich sehr früh einfach lernen. Nummer zwei. Die hat damit eng zu tun. Es gibt keine Perfektion. Also jetzt auch gerade vielleicht an Leute, die jetzt wieder einen Job suchen oder sonst irgendwas oder die eintreten ins Leben. Es gibt so viele Leute, die suchen jetzt den Job mit Sinn oder die suchen den perfekten Arbeitgeber und so weiter, ja? Und da gibt's, geht ja jetzt diese Mär der Nachhaltigkeit rum. Es gibt keinen, Entschuldigung, ich habe gerade geklatscht, weil ich mich gerade so engagiere, sorry. Es gibt keinen nachhaltigen Arbeit. Es gibt es nicht. Es gibt keine grünen Jobs. Es gibt keine sustainable Jobs oder sowas. Jeder hat, du kannst sagen, Dreck am Stecken oder ist dann noch auf dem Weg. Also schraub deine Ansprüche nicht so hoch. Aber du kannst den Leuten helfen, dahin zu kommen, ja? Wir sind in einer gewinnmaximierenden kapitalistischen Gesellschaft und auch dein Gehalt wird davon bezahlt. Punkt. Und können wir jetzt Dinge besser machen? Können wir jetzt Stahl mit Wasserstoff anfangen zu produzieren? Oder können wir Solar aufs Dach machen? Ja, wir wussten das vor 50 oder 100 Jahren noch nicht so gut. Oder wir haben gesagt, da müssen wir erst mal gucken, wie wir es machen oder wie auch immer. Jetzt kommen diese Dinge nach vorne, jetzt werden die massiv in die Wirtschaft getrieben, jetzt stellen wir unsere Anforderungen. Das heißt aber nicht, dass die Leute alle schon da sind. Also hilf ihnen, besser zu werden, aber verlange keine Perfektion. Das ist Nummer zwei. Nummer drei ist, triff Entscheidungen.
Super. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Hildegard von Bingen. Hildegard von Bingen als Frau, als Leader, als bewunderte Frau, als Frau, die sich von Anfang an dem Einklang der Natur gewidmet hat, die gesagt hat, die Natur heilt, auch die Klänge, also nicht nur die Natur, die Pflanzen, auch die Sphärenklänge, die da geforscht hat, die es geschafft hat, mit ihrem Ruf wirklich Leute von weit her zu sich kommen zu lassen und die wirklich diesen Fokus hatte, ja, also die um 1000 gelebt, ja, die Musik, Natur, Tiere, die im Grunde schon alles wusste, die auch recht lang gelebt haben muss, so, die dann ganze Wirtschaft im Grunde, ja, Ackerbau und so weiter, die mit ihr würde ich gerne mal reden, weil sie auch sehend gewesen sein muss, ja, also 1000 Jahre früher als wir jetzt schon so viel, jetzt fangen wir an, weißt du, mit traditioneller chinesischer Medizin und ein bisschen, ja, könnten ja auch mal unsere Pharmaindustrie ein bisschen pflanzenbasierter machen und so weiter, die hat das alles schon gewusst. Ja, also das möchte ich gerne, das fände ich sehr spannend. Dann hatte ich einmal die Ehre, mich mit Joachim Gauck kurz auszutauschen. Er hatte mein Buch in der Hand, ich hatte sein Buch in der Hand. Er hat eins geschrieben zum Thema Erschütterungen. Ja, also wie er mit sowas umgeht, auch ja, so diese Bundespräsidentschaft, Kandidatur und also ganz viele Sachen, auch Merkel begleitet, ja, auch noch einen ganz tollen Diskurs. Das ist mein Hund, der kratzt da.
Ach so.
Jetzt kannst du aufhören, bitte stopp. Ja, sie kratzt da gerade an was. Ja, mit ihm würde ich gerne mal sprechen. Er muss ein ganz toller Mensch sein. Sie ist erst ein Jahr. Sie müssen wir ihr verzeihen. Sie war übrigens bei meinem, hatte sie gerade 8 Wochen, war sie schon im Podcast mit dabei auf dem Abend. Ja.
Alles gut, ich hatte nur kein Bild, deswegen war es ein bisschen irritierend.
Ja. Und die dritte Person, da gibt es so viele. Thatcher vielleicht, Margaret Thatcher.
Die Eiserne Lady.
Auch sehr spannend, weil auch eine Persönlichkeit mit, ja, könnte man sagen, nicht mehrere Gesichter, aber sie musste so viele Entscheidungen treffen. Sie musste so viele Entscheidungen beraten, ja, auch durch die Ära des Kalten Krieges hindurch, ja, und auch wirklich in ihren heiligen Hallen mit so vielen Menschen, die Dreck am Stecken hatten, ja, dann wieder Böses verhindern, aber mit einer, ich glaube, mit einer Gentlewomaness, ja, und dann aber doch wieder im Parlament ganz straight, ja, sie hat lange gelebt, sie hat es lange durchgehalten. Wir haben ja diesen wunderbaren Film mit Meryl Streep, diese Verfilmung. Meryl Streep ist danach, glaube ich, krank geworden, weil sie sich so in diese Rolle eingefunden hat. Das würde ich gerne auch mal verstehen, wie man über so viele Legislaturperioden tatsächlich eisern nach außen, aber emotional das Ganze so verkraften kann. Und diese brachialen Entscheidungen, die die Welt ja bewegt haben, auch treffen konnte. Ja.
Danke. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
Na, vielleicht würde ich umgekehrt fragen, was sie mir heute raten würde. Und vielleicht würde ich dann auch nochmal mein älteres Ich dazu holen, keine Ahnung. Das ist eine sehr persönliche Frage, aber sie hätte auch das Elternhaus durchaus früher verlassen können.
Mhm. Ja. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Sie war ein guter Mensch.
Und wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Lasse andere Menschen über sich hinauswachsen. Und wachse mit ihm.
Liebe Johanna, du hast es geschafft. Vielen, vielen lieben Dank für dieses sehr persönliche, offene, engagierte und leidenschaftliche Gespräch. Nicht nur über Entscheidungen, sondern über Unternehmenswelt, über persönliche Erfahrungen. Vielen Dank, dass du das Podcast-Universum damit bereichert hast.
Ich danke dir, Danny. Das war toll und wir haben gelacht. Wir hatten aus dem Off noch einen Hund dabei. Und für diese sensible Vorbereitung und auch für diesen schönen Flow, den wir hatten. Es war toll. Ich habe es sehr genossen, mit dir zu sprechen.
Dankeschön und tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.